Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus nach dreiwöchiger Pause. Es hat Feste und anderes. Und jetzt sind wir zurück. Man hat uns vermisst, wie ich von vielen Kreisen gehört habe. Man hat sich Sorgen gemacht, dass die Sendungen ähnlich Schicksal leiden wie damals Roger gegen Roger. Das rührt uns und freut uns. Aber es ist alles okay, Markus, oder? Genau. Wir sind, glaube ich, alte Frische wieder da, oder?
Absolut. Aber ich habe auch besorgte Telefone von Journalisten bekommen, das Gefühl gehabt, da können sie eine grosse Geschichte ausmachen. Und ich habe einfach gesagt, der Roger Schawinski ist ein fauler Siecher, geht in die Ferien.
Genau. Ich habe mich mal nicht um dich gekümmert, sondern um meine Kinder und meine Enkel. Und dann hat es eben noch Pfingsten gegeben und so weiter und so fort. Also wir sind jetzt da, wir reden über die Ukraine und die Schweiz. Personalmangel in der Schweiz, bei der Airline Swiss, in der Hotellerie, der Gastronomie und vor allem auch in den Schulen. Öffentliche Hearings in Amerika über den Sturm vom Kapitol vom letzten Jahr und die Rolle vom ehemaligen Präsident Donald Trump. Also Ukraine, intensive Kämpfe im Donbass, vor allem die Entscheidung um Severodonetsk ist offenbar gefallen. Aber wie soll das weitergehen? Der französische Präsident hat gesagt, man dürfte Putin nicht demütigen. Das tönt für mich nach Appeasement-Politik und bestärkt Putin, der eigentlich nur Macht versteht. Siehst du auch so, Markus?
Absolut. Nur ist es natürlich so, dass die Franzosen keine Rolle mehr spielen. Also, der Putin wird das mit Freude hören, dass der Macron so die ganze Zeit bezirzt, ohne irgendwelche Resultate. Ähnlich sind die Deutschen unterwegs. Aber ich glaube auch, Putin ist völlig klar. Ich meine, es ist schon interessant, Angela Merkel hat ja letzte Woche ersten Auftritt gehabt und hat selber gesagt, Gewalt, das sei eigentlich die einzige Sprache, die Putin versteht. Ein bisschen erstaunlich für sie, weil sie vorher das eigentlich nicht so beherzigt hat, aber immerhin, da hat sie jetzt mal recht.
Genau, und alle haben irgendwie das eingesehen. Man hat das Gefühl gehabt, Macron spielt da eine wichtige Rolle und jetzt ist er halb zurückgekrebst. Hat ihm in der ersten Runde der Parlamentswahlen offenbar nicht geholfen. Die extreme Linke um den Anti-Europäer Mélenchon um hat ganz stark abgeschnitten, oder? Das ist auch noch bemerkenswert, Markus.
Ja gut, das ist natürlich das Problem von Frankreich, oder? Dass du eben seit Jahren eigentlich keine richtige Opposition hast. Entweder wählen die Leute Le Pen, die kommt nie an die Macht. Und jetzt probieren sie es wahrscheinlich wieder mal mit Linkspopulismus. Ja, Frankreich ist ein Land, wo man fast nicht mehr regieren kann. Und das ist schon länger so. Aber es wird nichts lösen in dem Land.
Gut, aber hoffen wir trotzdem, als kleineren Übel kann man jetzt so sagen, ist dann immer noch der Macron. Also der Putin hat sich letzte Woche mit dem Peter der Grosse verglichen. Der Imperialismus, die Expansion vom russischen Reich. Und damit ist jetzt klar, der Vorwand, es ging um die NATO und ihre Expansionspolitik, das sei der Grund gewesen. Das ist falsch. Der Putin hat bestätigt, er will mit dieser klaren Ansage sagen, er will wieder das grosse Reich von Peter der Grosse erreichen. Und das heisst also, das Problem nicht nur für die Ukraine, sondern auch noch für weitere Länder. Und damit hat er eigentlich sein wahres Gesicht und seine wahren Ziele gezeigt, oder?
Das stimmt, das ist vor allem schlechte Nachricht für das Baltikum, weil das Baltikum ist ja eine ganz wichtige Eroberung gewesen, die Peter der Grosse gemacht hat, damals gegen die Schweden. Ist ja deswegen wichtig gewesen, weil Baltikum ist ja damals auch noch zum Teil deutschsprachig gewesen. Das ist der deutsche Adel gewesen, der sehr, sehr tüchtig war. Hat nachher praktisch für 200 Jahre die russische Armee und vor allem Marine geführt. Das ist eine ganz wichtige Eroberung gewesen. Gleichzeitig muss ich sagen, Baltikum ist NATO. Und ich, nach dem Krieg, selbst wenn er jetzt würde gewinnen, glaube ich nicht, dass er noch einmal probiert, NATO anzugreifen. Das kann man nicht vorstellen.
Also, der Joe Biden, du bist ja ein riesiger Fan von Joe Biden, wie wir alle wissen, weil er hat letzte Woche gesagt, wenn der Putin da durchkommt, ist das eine Ermutigung für andere Diktatoren, es mit Krieg zu versuchen, nicht nur für Chinesen in Sachen Taiwan, hat er zwar nicht so gesagt, aber noch im Prinzip hat er das gemeint. Die ganze Weltordnung würde umgewälzt. Grenzen wären nicht mehr unverletzlich. Und darum, was jetzt passiert, ist für die ganze Welt wichtig. Und es ist einfach wichtig, dass der Putin nicht mit seinen Zielen durchkommt, sagt Joe Biden. Müsstest du einfach sagen, ich bin auf dem seiner Seite, Markus. Bist natürlich nicht. Kannst nicht sein. Über deinen Schatten kannst du nicht sprechen, ich verstehe es. Aber es überrascht mich eigentlich. Weil Joe Biden macht die Sache in der Ukraine wirklich einen super Job.
Ja, hoffentlich hebt er durch. Also es sieht nicht, weißt, es ist ja interessante Diskussion in Amerika. Erstens ist interessant, Amerikaner interessieren sich eigentlich nicht mehr für den Krieg. Also wenn ich mal schaue, so ein bisschen, was in der Presse läuft, was im Fernsehen läuft, der Krieg ist überhaupt kein Thema. Inflation ist ein Thema, Benzinpreis ist ein Thema, vielleicht Hearings, wo wir nachher darüber reden. Aber der Krieg selber interessiert die Amerikaner schon nicht mehr. Und von dem her kann man nur hoffen, dass der Joe Biden durchhebt, weil andere Leute, die durchaus einflussreich sind, Henry Kissinger zum Beispiel, hat ja gesagt, eigentlich sollte man jetzt irgendwo einen Frieden finden mit dem Putin, ein bisschen ähnlich wie dem Macron, ein bisschen ähnlich wahrscheinlich auch wie der Olaf Scholz das denkt. Und ich bin auch überzeugt, dass das ein riesen Fehler wäre, weil letztlich glaube ich wirklich, der Putin versteht das nicht richtig. Der würde sagen, okay, jetzt haben sie wieder nachgegeben, jetzt warte ich 5 Jahre und dann greife ich wieder an oder mein Nachfolger. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Der Putin steht ja gar nicht allein. Sondern das ist schon eine ältere imperialistische Tradition, die in Russland immer eine Rolle gespielt hat. Und Peter der Große ist jetzt überhaupt kein Zufall, dass er auf den kommt. Weil die Ukraine ist einer der ersten grossen Entscheid und Erfolg gsi von dem Moskowiter Reich, dass die Ukraine damals sich freiwillig, übrigens, das muss man dann auch noch sagen, freiwillig angeschlossen hat, Russland. Und das ist ein bisschen für mich, glaube ich, es ist viel für die Amerikaner Texas. Oder? Ohne Texas haben die Amerikaner wahrscheinlich das Gefühl, wir sind nichts. Und die Russen haben das Gefühl, ohne Ukraine sind wir nichts.
Also, reden wir noch über die Schweiz. Wir haben ja die Neutralität ist festgehalten in der Haager Konvention aus dem Jahr 1907, also vor dem Ersten Weltkrieg, wo Europa ganz, ganz anders war. Wir sind ja zumindest drinnen gsi, da die Erzfeinde Deutschland und Frankreich, ein schwächelndes Österreich, ungarisches Reich. Und dort ist die Politik natürlich absolut sinnvoll gewesen. Heute sieht es ganz anders aus. Demokratisch geeint Europa gegen eine expansionistisch, diktatorisch Russland. Die Voraussetzung von der Neutralität sind also ganz anders als 1907. Und darum muss man das überarbeiten, glaube ich. Weil die Regel heisst ja, an kriegsführende Nationen darf die Schweiz keine Waffen liefern. Das heisst, die Angegriffenen und Angegriffen werden gleichgesetzt. Faktisch ist das natürlich ein Parteinamt für den Angreifer und die Schütze von Gegenmassnahmen. Ich glaube, da muss man schon über den Schatten springen. Bei uns, wenn es das vielen Leuten, und du kommst ja aus der Tradition von Marignano, ein bisschen schwerfällt. Markus.
Also erstens mal ist natürlich genau das der Punkt. Neutralität ist wahnsinnig schwierig zu interpretieren, je nach Zeit, oder? Und wir wissen ja nicht, wie das jetzt weitergeht. Also zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg hat es übrigens sehr einflussreiche Kreise gegeben in der Schweiz, die gesagt haben, jetzt sollten wir uns unbedingt den Deutschen und den Österreichern anschliessen. Vor allem Österreich war interessant gewesen, weil gewisse Leute haben ja gefunden, das Veltlin wäre doch schon schön, wenn wir das zurückbekommen. Und damals haben ja alle das Gefühl gehabt, Deutschland und Österreich gewinnen sowieso. Es ist in der Schweiz, und das ist Tradition, in der Schweiz ist immer um Neutralität gestritten worden. Das ist eine lange Tradition. Das ist nicht immer so klar gewesen, was Neutralität heisst. Und aus dem Grund würde ich auch vorsichtiger sein und nicht jetzt einfach alles über den Kopf werfen, obwohl man noch, wo man noch gar noch nicht weiss, wie sich das weiterentwickelt. Und dann noch ein wichtiger Punkt aus 1907 und Tager Landfriedensordnung, Landkriegsordnung, ich weiss gar nicht mehr, Landkriegsordnung, glaube ich, hat es geheissen, erwähnt. Dort war im Fall nicht verboten gewesen, dass du Waffen exportieren darfst. Das ist eigentlich nur unser Kriegsmaterialgesetz, das das eingeschränkt hat. Das ist gar nicht so ein altes Gesetz. Das haben wir erst, ich weiss nicht genau, wenn es das letzte Mal revidiert worden ist, müsste ich nachschauen.
Ja, vor einem Jahr.
Ja, aber nachher, weisst du, der richtige Schritt, dass man wirklich gesagt hat, wir dürfen nicht in Kriegsgebiet liefern, das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Nach dem Haager Abkommen darf jeder Neutrale darf Waffen liefern. Der Unterschied ist der, Private dürfen liefern, aber nicht der Staat. Das ist das Entscheidende. Und das Entscheidende ist natürlich, dass die Schweiz eine Rüstungsindustrie hat, die heute praktisch nur noch staatlich ist. Deshalb ist es für uns sowieso ein Problem. Aber früher hat man beide Seiten beliefern. Und das ist letztlich wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen, weil man hätte ja immer können informell sagen können, jedes Unternehmen war ja frei gewesen und hätte können sagen, ja, ich liefere jetzt den Russen nicht. Sie hätten ja jetzt heute müssen das entscheiden. Heute könnte man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das jetzt Russland beliefern würde, könnte man ja so schämen, dass die das nie machen würden. Wir sehen das Gleiche beim Rohstoffhandel praktisch. Alle die Rohstoffhändler probieren jetzt unbedingt aus dem Erdölgeschäft auszusteigen, was die Russen betrifft und so weiter. da ist ja die Wirkung für die Öffentlichkeit wahrscheinlich fast stärker als Gesetz. Und hätten wir jetzt das blöde Kriegsmaterialgesetz nicht, könnten wahrscheinlich die Schweizer private Schweizer Firmen durchaus Munition schicken in die Ukraine und könnten gleichzeitig, das wäre nämlich der Entscheid von einem CEO, könnten gleichzeitig sagen, ja, aber Russland tun wir einfach nicht beliefern, das Geschäft machen wir nicht.
Also gut, wir haben irgendeinen Formalismus, der da irgendwie im Vordergrund steht, in einer Welt, die ganz anders ist, weil es geht wirklich um die Zukunft von der Weltordnung. Wenn der Putin da durchkommt, dann wird das der Xi Jinping mit sehr grossem Interesse anschauen. Und darum glaube ich, da müssten wir auch irgendwie versuchen, über unseren Schatten ein bisschen zu springen. Reden wir über ein anderes Thema, Arbeitskräftemangel in verschiedensten Branchen. Direkt nach Corona, nachdem vieles stillgestanden ist, die tiefste Arbeitslosenzahlen seit langem. Swiss beispielsweise, die Airline, war ja weitgehend lahmgelegt. Und jetzt wieder eine starke Nachfrage. Aber man hat zu wenig Personal. Man kann nicht richtig aufstocken. Viele Flüge fallen aus. Es gibt ja volle Flüger überall. Hohe Preise. Die Airlines stossen sich gerade jetzt wieder gesund auf unsere Kosten. Für Passagiere unerfreulich. Und man kann sagen, die Personalpolitik war falsch gewesen, oder? Und jetzt kommt nach dem einen Extrem das andere Extrem.
Ja gut, bei der Swiss habe ich überhaupt kein Mitleid. Das ist eine deutsche Firma, die zufälligerweise Swiss heisst. Aber es ist eine deutsche Firma, die das ganze birnenweiche Regime mitgemacht hat von den Deutschen. Und dann zum Beispiel viel Personal praktische Kündigung getrieben hat, indem sie gesagt haben, die müssen alle geimpft sein, selbst wenn es immer Flüge gegeben hat, wo es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil die Länder das nicht verlangt haben. Da muss ich sagen, Swiss selber die Schuld ist sowieso meiner Meinung nach ein lausiger Arbeitgeber geworden. Mit den alten Swiss hat das nicht mehr viel zu tun. Ich sage jetzt das auch mal ganz öffentlich. Swiss muss man nicht mehr unterstützen. Viele von uns Schweizer haben ja eigentlich aus Solidarität mit dieser Firma die Firma unterstützt. Aber ich betone, es ist eine deutsche Firma. Ich meine, ich bin ja letztens auf Berlin geflogen mit der Swiss. Lausigen, unterdurchschnittlichen Service. Die ganze Zeit musst du Masken anlegen, die nur noch in Deutschland verlangt wird.
Stimmt nicht.
Ja, also in der Schweiz wird es nicht verlangt, auf jeden Fall.
Nein, aber auch nach Spanien,
ja,
wo ich jetzt geflogen bin, dort hat man auch müssen.
Ja, solche Firmen muss man abstrafen, das sind dumme Sicher.
Aber das sind nicht die Firmen, es sind auch die Länder, die das
machen. Also,
aber es geht ja über die Swiss raus. Und
ja, genau.
Deine Ablehnung von Deutschland und Frankreich ist ja bekannt.
Frankreich habe ich gerne, Deutschland habe ich auch gerne, aber Politiker von beiden Ländern schätze ich nicht so. Das ist der Punkt.
Nein, aber gut, reden wir über Hotellerie und Gastronomie. Eben. Dort ist es ja noch extremer. Und viele Leute sind dort nicht mehr zurückgekommen. Weniger Lehrlinge gibt es auch. Also langfristig wird es sehr schwierig. Alarmstimmung auch beim Zürcher Gastrokönig Michel Pecla, wo Leute von Tellerwäsche zu offenbar zu Köch muss sofort blitzartig umschulen. Und ich habe vor kurzem mit dem Chef von einem grossen Schweizer Kurort geredet, der hat mir gesagt, sie hätten den besten Winter seit langem gehabt und das hätten sie mit viel weniger Personal als früher müssen bewältigen. Die sagen, da am Schluss von der Saison total ausgequetscht gewesen, völlig fertig am Ende von der Saison und viele von denen kommen darum nicht mehr im nächsten Winter und die Situation verschärft sich darum und das ist natürlich verheerend.
Gut, aber das eine ist eben, das hat jetzt sehr viel mit Corona zu tun und ich verstehe natürlich, dass sehr viele Leute, die im Gastgewerbe gearbeitet haben, einfach das Hin und Her natürlich auch nicht mehr haben wollen mitmachen. Das war für die teilweise auch riskant gewesen, vor allem wenn sie aus dem Ausland gekommen sind. Man hat nie genau gewusst, was gilt und wie geht es weiter. Aber wir haben ja einen Fachkräftemangel in diesem Land, der sowieso dramatisch ist. Du kannst mit jedem Unternehmer heute reden, in der Schweiz mit ganz Konzernherren von ganz grossen Firmen oder von kleinen Firmen. Wir haben überall zwei Leute. Das eine ist Demografie und Demografie betrifft ganz Europa und deshalb hilft uns ja Personenfreizügigkeit nur noch bedingt. Wir haben eigentlich grundsätzlich zu wenig Leute und ich finde, wir müssen eigentlich jetzt die Chance nutzen, wo wir ja sowieso mit der EU ein schwieriges Verhältnis haben. Wir müssen eigentlich die ganze Immigrationspolitik neu denken, wir müssen jetzt auf das Modell von Kanada umschwenken, wo Personenfreizügigkeit bedeutet für die ganze Welt.
Aber also mehr Inder.
Auf jeden Fall. Mehr Inder, mehr Japaner, mehr Hongkong-Chinesen, mehr Australier, mehr Israelis, mehr Chilenen. Nein, ernsthaft, das ist ein völliger Fehler. Heute werden wir ja extrem bedrängt durch die blöde Drittstaatenregelung, die man natürlich aus politischen Gründen immer mehr eingeschränkt hat, weil man die Leute nicht wollte verrückt machen, weil man bei der Personenfreizügigkeit mit der EU hat man sich nicht getraut, Einschränkungen zu machen gegen Leute, die man gar nicht brauchen könnte. Und die Leute, die man könnte brauchen aus Japan oder Israel oder aus Südamerika, die können wir ja nicht holen, wegen dem Drittstaatenreglement. Und das müssen wir unbedingt
jetzt ändern. Es gibt gewisse kulturelle Differenzen, die vielleicht ein bisschen grösser sind zu Indien oder zu Hongkong, als wenn man Leute kommen aus Deutschland oder aus Portugal oder aus Frankreich.
Nein, viele, nein, nein, schau mal, was die Amerikaner für irrsinnige Erfahrungen machen mit den Indern, mit den Chinesen und so weiter.
Amerika ist der Melting Pot. Ist nicht Schweiz.
Auch England, nein. Und wir haben ja Tamilen super können integrieren. Das ist dummes Zeug.
Ja, nach mehreren Jahren.
Es gibt gewisse Kulturen, die schwieriger sind.
Tamilen.
Ja, es gibt gewisse Kulturen, die schwieriger ist. Aber das ja,
hervorragend dann gegliedert worden. Reden wir mal über einen Bereich, der extrem ist. Ja, Markus, lass mich kurz einen Schritt weitergehen. Wir haben viel zu wenig Lehrpersonen, und das vor allem im Kanton Zürich. Und jetzt werden dann noch Lehrpersonen, so heisst das jetzt offiziell, oder? Gendermässig korrekt, damit der Zürcher Stadtrat zufrieden ist. Lehrpersonen ohne Ausbildung werden gesucht. Und zwar dringend, notfallmässig. Auch Leute, die keine besonderen Voraussetzungen haben, oder wie es heisst, keine individuellen Voraussetzungen, sagen notwendig, steht in einem Schreiben vom Volksschulamt. Das ist eine Verzweiflungsaktion in einer Extremsituation. Unglaublich. In einem wichtigen, vielleicht im zentralen Bereich in der Ausbildung. Die Lehrer und Lehrerinnen sind ja in der Pandemie zum Teil schwer überfordert worden. Der Fernunterricht war ja unglaublich anspruchsvoll gewesen. Viele steigen aus, haben Burnout. Der Lehrerberuf generell ist weniger attraktiv, wenn man sieht, dass die Anmeldungen bei der pädagogischen Hochschule zurückgehen. Also wenn eine langfristige Krise, und das besorgt mich fast am meisten.
Ja, das besorgt mich auch, aber ich habe auch da wenig Mitleid. Ich meine, wir wissen jetzt seit Jahren, dass die Schweiz einfach zunimmt. Wir haben eine enorme Einwanderung gehabt. Man hat es genau ausrechnen, jedes Jahr netto wahrscheinlich 60 bis 80'000 Leute. Man hat gewusst, wir brauchen immer mehr Lehrer. Und man hat nichts ehrlich gemacht. Oder? Und man hat den Beruf meiner Meinung nach immer unattraktiver gemacht. Und da finde ich wirklich, das ist eigentlich Staatsversagen. Oder man deckt die Lehrer zu mit unglaublich vielen bürokratischen Auflagen. Sie können fast nicht mehr arbeiten, sie können fast nicht mehr den Beruf ausüben, der ja ein super Beruf ist, ehrlich gesagt. Das ist doch ein irrsinniger Beruf, wenn man den ganzen Tag, ich rede aus eigener Erfahrung, die Leute belehren kann. Das ist doch wunderschön. Nein. Nein, jetzt ganz ernsthaft, das ist ein super Beruf. Du weißt es, deine Frau ist ja
auch. Nein, es ist sehr schwierig geworden.
Ja, es ist schwierig, aber es ist schwierig geworden, Gottverdeckel, zu einem grossen Teil, weil der Staat dauernd Reformen macht, weil der Staat dauernd neue Konzepte bringt, die nicht funktionieren, weil der Staat immer mehr formalisiert, weil der Staat immer mehr bürokratisiert. Ich bin übrigens überzeugt, auch jetzt, wo der Lehrermangel ist, jetzt sagen sie zwar, ja, jeder kann kommen und wir wollen quer einsteigen. Ich bin todsicher, wenn du oder ich uns melden, die würden es so viele Bedingungen stellen und so viele Höhen finden, warum das der Doktor Schawinski nicht kann Lehrer sein oder der Markus Somm.
Ja, der schon, aber der Dr. Somm
kann nicht. Dr. Somm. Nein, ich bin überzeugt, dass das... Nein, die Diskussion haben wir schon ein paar Mal
gehabt. Nein, ernsthaft.
Ja, ernsthaft.
Aber ernsthaft, Markus, was heisst, es braucht keine individuellen Voraussetzungen, ist doch das auch eine Abwertung vom Lehrberuf.
Natürlich.
Ja,
natürlich.
Und das tut auch der Berufsstolz von diesen Lehrern tut doch irgendwie massiv beschädigen. Und viel verheerender noch ist es für Kinder, vor allem in der unteren Klasse. Man weiss, die erste Klasse ist die entscheidende Klasse. Dort werden die Weichen gestellt. Wenn jetzt da irgendeiner kommt, der überhaupt keine Ausbildung hat, kann das völlig in die falsche Richtung gehen. Also ich finde das katastrophal, was sich da abzeichnet. Und ich glaube auch Staatsversagen. Wir müssen übrigens über das ganz ausführlich reden machen. Darum am Mittwoch im Tagradio über Probleme mit Zürcher Schulen. Das ist unser Thema am Mittwoch.
Nein, und ich möchte noch schnell etwas betonen, das wegen der Ausbildung. Erstens hast du recht, dass das natürlich eine Beleidigung ist für alle Lehrer, die jetzt da sind. Aber gleichzeitig ist es auch ein unglaubliches Versagen vom Staat, weil der Staat hat ja die ganze Zeit die Ausbildung akademisiert und noch aufwendiger gemacht und so weiter. Und deshalb haben wir jetzt
und das integrative Schulsystem hat überhaupt nicht funktioniert.
Früher haben wir ein Seminar gehabt, Lehrerseminar gehabt, und dann haben die Leute mit 20 können anfangen zu arbeiten. Und das war ein super Beruf gewesen. Heute hat man es total akademisiert, extrem aufwendig gemacht. Jetzt funktioniert es nicht, jetzt hat man zu wenig Lehrer. Und jetzt sagt man einfach, April brauchst du gar keine Ausbildung mehr. Ich meine, hallo, was ist denn das?
Nein, das ist wirklich ernsthaft und das geht wirklich um unsere Zukunft, die Zukunft von unseren Kindern, von unseren Enkeln. Am Mittwoch ab der 10 werden wir da mit Fachleuten, Experten und natürlich mit Hörerinnen und Hörern reden. Und damit sind wir endlich wieder dort, wo du am liebsten sein willst, bei deinem absoluten Top-Freund, Donald Trump, in 15 Sekunden.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen.
einfach und schnell als Unternehmen wachsen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Letzte Woche als das erste öffentliche Hearing von der Parlamentskommission über den Sturm vom Kapitol in Washington vom 6. Januar im letzten Jahr. Die Republikaner haben sich dem weitgehend verweigert. Das Thema sei nicht gross, sei nicht wichtig. Es interessiere niemand. Auch der Markus Somm hat sich dem angeschlossen. Es interessiert niemand, obwohl das die grösste Bedrohung ist von der amerikanischen Demokratie seit 200 Jahren. Und du hast ja gesagt, das will ja gar niemand mehr wissen. Primetime ist das auf allen Kanälen gekommen in Amerika letzte Woche, ausser natürlich Fox News, weil die verweigern, dass man da drüber redet. Es hat sehr viele Themen, sehr viele Zuschauer gegeben für das Thema, wo angeblich niemand interessiert, weil man meint, 20 Millionen. Das ist ähnlich wie bei Präsidentschaftsdebatten, Markus. Das hast du, glaube ich, mal grundsätzlich geirrt.
Nein, das finde ich nicht. Also ich habe das jetzt viele Journalisten gelesen in Amerika. Das ist nicht wahnsinnig berauschend. Das ist der erste Tag vom Hearing, wo man jetzt gehypt hat in allen Mainstream-Medien für Wochen. Und 20 Millionen ist nicht wahnsinnig gut. Du wirst sehen, das nächste Hearing wird fast niemand mehr schauen. Vielleicht nochmal noch 50 Millionen.
Nein, das
Millionen.
Ist jetzt heute.
Ja,
übrigens,
und es ist nicht mehr Primetime. Schauen wir mal, was für ein Rating
ja, ja, klar. Aber, ja aber der Auftakt ist ja, gewaltig.
Ist ja, ja, ist ja gut. Aber das ist eigentlich der Punkt, die Inflation und die ganze Preisentwicklung ist für die Amerikaner so ein riesen Thema und Approval Ratings von Joe Biden sind so im Keller, dass man merkt, Demokraten versuchen verzweifelt das Thema zu wechseln. Das wird nicht ein paar Wochen gelingen, aber das wird aus meiner Sicht nicht anheben. Die Leute interessiert es schlicht nicht, weil sie haben einfach grössere Probleme.
Gut, also und du zeigst, dass du auch das Thema willst wechseln, wie dem du auf das hingewiesen hast, auf Inflation, die es übrigens auch in Europa gibt.
Jetzt außerhalb von der Schweiz. 8,6 ist also ziemlich.
Ja, in Amerika ist es 8,6 und in Deutschland ist es auch 8,6.
Ja, ja, ist
also
auch
gut, Kommentar am Wochenende von deiner Lieblingszeitung, lieber Markus, Wall Street Journal. Was haben die geschrieben in einem Kommentar?
Das kommt ein bisschen darauf an, was du gelesen hast. Die einen,
also, he betrayed his followers. Hey, hat seine eigenen Anhänger belogen,
ja, Trump. Du musst aufpassen, was jetzt Themen bringst. Ich habe jetzt mal nur darüber geredet, was ist die politische Wirkung von diesen Hearings. Und ich glaube, die wird minimal sein. Die Demokraten werden sich täuschen. Sie sind auch selber schuld. Sie haben das Hearing auch wieder so einseitig gemacht und so unfair und so ungerecht. Übrigens auch unglaublich manipulativ. Muss man schon sagen, sie bringen Videos, die den Sturm zeigen und unter Draht unterlegen, zum Beispiel, dass der Trump irgendwie sagt, ja, die Leute sind alle okay, die haben die besten Absichten. Stellt sich heraus, das ist aus einem Interview, wo der Trump 7 Monate oder 6 Monate nach einem Ereignis gegeben hat und wo er gar nicht über die Leute redet, die da im Kapitol waren, sondern über Leute, die an einer Versammlung gekommen sind von ihm. Und das sind so billige, dumme Manipulationen, dass Demokraten auch dort nicht durchkommen, weil das Ganze ist jetzt so einseitig, wie die zwei Impeachments, die es auch keinen Erfolg hatten, deshalb die politische Wirkung wird ganz klein sein. Das Zweite, und das ist das, was Wall Street Journal gesagt hat, ist das Ereignis selber. Und dort bin ich absolut, dort bin ich sogar deiner Meinung. Trump hat völlig versagt, ist jenseits von gut und böse gewesen. Dass das jetzt gerade ein Staatsstreich war, finde ich lächerlich. Vor allem, wenn es die gleichen Leute sagen, die Gottverdeckel 3 Jahre lang behauptet haben, der andere ist ein Agent von Putin und hat alles nicht gestimmt. Sie haben das FBI angelogen, sie haben das FBI sogar hinters Licht geführt und so weiter. Also nein, komm, das finde ich ein bisschen rich.
Also, Markus, jetzt hast du wieder einen Rundumschlag gemacht. Also die sogenannte Durheim-Kommission, die das jetzt untersuchen soll, hat festgestellt, erst vor wenigen Wochen ist das nicht so gross in den Medien, dass es eben nicht stimmt, dass das FBI angelogen worden ist. Aber bleiben wir doch jetzt beim Thema. Der Bill Barr, der damalige Justizminister, hat gesagt gegenüber dieser Kommission, dass es Wahlfälschungen gegeben hat, was ja der Trump heute noch behauptet und was die Republikaner grosse Mehrheit immer noch glauben, ist absolut Bullshit. Wörtlich Zitat kommt sonst nie eigentlich in Amerika im Fernsehen, aber die haben das wörtlich rausgelassen. Die Ivanka Trump, die Lieblingstochter von Trump, hat das bestätigt. Und es gibt jetzt eben in diesen Hearings, sieht man, dass es detaillierte Planungen gegeben hat von dem Sturm aufs Kapitol. Der Trump hat während dem Sturm 3 Stunden, 187 Minuten lang nichts gemacht, sondern sich gefreut, auch als die dann gerufen haben, Hang Mike Pence, hat er gemeint, ja, man muss halt die Leute auch verstehen. Und da kommen jetzt
das
mehr
ist, Das ist eine Aussage von der Liz Cheney, wo niemand weiss, ob es stimmt. Und das ist das Hauptproblem.
Sie wird sie sicher belegen und belegen müssen.
Das Hauptproblem dieser Kommission ist, es gibt nur eine Anklage, es gibt keine Verteidigung. Es gibt normalerweise, wenn du die Wahrheit würdest finden, und das wäre auch bei einem Impeachment so, musst du auf beiden Seiten Leute haben, mit ihren besten Argumenten.
Ja, aber die haben
Argumenten
sich verweigert, mit,
Nein, Nancy Pelosi hat zwei Republikaner abgelehnt.
Ja, aber warum?
Wo ihr nicht gepasst haben, dass die gesagt haben.
Nein, Moment.
Es ist kein Putsch, das ist der Punkt.
Moment. Die Republikaner haben sich prinzipiell verweigert. Sie wollten Jim Jordan schicken.
Ja,
das ist einer, der Teil ist von dieser Verschwörung. Er hat mit dem Trump geredet noch am Tag vom 6. Januar.
Ja,
also
so
man hat gesagt, über den muss man auch Untersuchungen machen. Und der kann nicht Teil sein von dieser
Kommission. Es gibt ganz viele Prozesse, wo du auf zwei Seiten Leute hast, die durchaus vielleicht sogar auch kriminell sind und nachher auftreten als Zeugen. Das ist das Normalste, was es gibt in jedem Verfahren. Nein, schau, es war ganz klar gewesen, Roger. Die Demokraten haben von Anfang an jeder von uns anders gesehen, dass sie ausgeschlossen haben. Und sie sind aber selber schuld, weil das Ganze wird dazu führen, dass niemand glaubt, was gesagt hat. Ich meine, Liz Cheney. Liz Cheney. Tochter von einem der grössten Jahrhundertlügner, die es überhaupt gibt, der Dick Cheney, der uns in den Irakkrieg geführt hat, unter Angabe von falschen Angaben. Ausgerechnet Liz Cheney spielt sich da auf, ein Republikaner only in name. Und ich meine, es ist doch dumm von den Demokraten, dass sie Leute nehmen, wo man ganz genau weiss, sie sind sowieso gegen den Trump. Die Ergebnisse sind deswegen herbertlos.
Gut, also, der Bill Barr ist nicht gegen den Trump gewesen. Heute kommt der ehemalige Wahlkampfmanager von Trump und so weiter und so fort. Das ist völlig falsch.
Nein,
das Entscheidende ist, es ist kein, Moment, Markus, lass mich reden. Das Entscheidende ist, es ist kein Gerichtsfall, sondern es ist eine Untersuchung. Und das Resultat von dieser Untersuchung könnte sein, dass es eventuell einen Gerichtsfall gibt, dass der Trump angeklagt wird und vielleicht sogar verurteilt wird.
Ja, ja.
Das ist erst am Schluss vom Ganzen.
Ja,
und dann können wir schauen, was jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen noch kommt.
Der Prozess läuft dann. Aber der Punkt ist, wenn du politisch wirklich Maximalwirkung willst und wirklich Bürger willst du überzeugen, dass da wirklich das Problem war oder dass das stimmt, was du da sagst, dann hättest du es anders gemacht, aber das haben sie gar nicht wollen. Es ist eine reine Propagandashow, wie man das aus anderen Ländern kennt, wo wirklich keine Demokratien sind. Es ist eine Schande für das Land, aber die Demokraten sind sowieso schon lange eine Partei, die eine Schande ist für das Land. Es ist eine von der korruptesten Parteien, die es überhaupt gibt. Und nur noch schnell, weil du ein Demokrat bist, jetzt musst du halt mal das ertragen, dass Demokraten, das ist eine grusige Partei und die Leute müssen das hören.
Die grusige Partei ist die Republikaner. Und ich muss jetzt gerade noch mal sagen, gerade jetzt beim anderen grossen Thema in Amerika, das hast du natürlich vorher nicht erwähnt, die Massenschiessereien, fast jeden Tag, nein, mehr als jeden Tag, schon über 200 das Jahr, vor drei Wochen im texanischen Uvalde, hat man 19 Schulkinder verschossen und zwei Lehrerinnen, 18-Jährige, die sich eine halbautomatische Waffe legal können beschaffen. Und wer sich dagegen wehrt, dass das verhindert wird, dass sich 18-Jährige Kriegswaffen kaufen können, sind die Republikaner, und sie machen es immer noch.
Mhm. Und weißt du, was machen die Demokraten? Die Demokraten haben die Polizei in den letzten paar Jahren so wahnsinnig geschwächt mit ihren birnweichen Angriffen auf die Polizei, dass die heute in gewissen demokratischen Städten, natürlich stimmt das, du hast in demokratischen Städten wie zum Beispiel Chicago oder Baltimore und so weiter eine Kriminalitätshöhe, wie sie noch nie gehabt haben. Und warum haben sie die?
Stimmt nicht, Markus,
Chicago,
das ist Propaganda.
Chicago ist eine grosse Stadt, hat einen neuen Rekord aufgegangen unter Demokratie. Schau mal, überall.
Nein, Markus, hör jetzt auf. Chicago ist die drittgrösste amerikanische Stadt. Da gibt es natürlich mehr Fälle als in Kansas. Aber in Kansas City hat es prozentual mehr Schiessereien. Aber Markus, hör mal, du bist ja in Amerika gewesen. Du bist in Amerika
gewesen.
Nein, warte mal. Nein, du bist in Amerika. Deine Kinder müssen die Drills durchmachen, wie man sich gegen Amok-Anschläge in der Schule muss wehren. Und in Amerika haben viele Eltern heute Angst, dass ihre Kinder am Abend nicht mehr zurückkommen. Und wer sich dagegen wehrt, sind die Republikaner, dass wir das ändern.
Wo sterben die meisten Kinder der Schiesswaffen in Amerika? In demokratisch beherrschten Städten wie Chicago. Und das sind ausgerechnet die gleichen Städte, wo die härtesten Gun-Laws haben überhaupt. Und das ist der Punkt, wo man Gun-Laws durchaus kritisch anschauen darf. Sie bringen nämlich nichts. Sie entwaffnen,
In England hat es gebracht, in Australien hat es gebracht.
Dort ist die Ursache eben ein anderer Grund. Noch einmal. Du mir bitte erklären, warum in Chicago so viele Kinder umkommen bei Shootings, obwohl dort Gun Control unglaublich stark ist. Wieso?
Gut, also, nochmal, Chicago ist in der Rangliste von den Städten, wo pro Kopf von der Bevölkerung am meisten Leute verschossen werden, etwa an 30. Stelle. An 30. Stelle. Und weißt du, ich finde es grotesk, dass du jetzt so argumentierst. Und das tut mir ein bisschen leid, weil deine Kinder haben auch unter dem müssen leiden, an die Trends und so, die psychologisch schwierig sind. Aber Moment. In Texas hat der 18-Jährige die halbautomatische Kriegswaffe können kaufen, aber darf erst mit 21 ein Bier trinken. Was meinst du dazu?
Die halbautomatische Waffe hat man schon in den 90er Jahren mal verboten und nachher hat man es wieder gelockert. Es gibt Studien, und das war damals unter einer demokratischen Regierung, die gezeigt haben, der Verbot von diesen halbautomatischen Waffen hat überhaupt keine Wirkung gehabt.
Mal, die werden
glaub's
immer eingesetzt.
Einfach mal, Roger, es gibt Kriminelle.
Die werden immer eingesetzt.
Die gefährlichen Leute sind Kriminelle und die musst du vertreiben. Und das wollen Demokraten nicht machen. Und dafür tun sie alle die Leute, die kein Problem sind, wollen entwaffnen.
Ja, ja. Ich wiederhole es noch einmal.
Markus. Die Städte in Amerika, die unglaublich starke Gun-Laws haben, haben genauso höhere Kriminalität. Der Zusammenhang stimmt nicht. Wenn man dann da immer ja. kann schön darüber diskutieren, dass das Problem ist.
Aber los, schau doch mal, wo die stattfindet, die Schiessereien. In Florida, einem kleinen Ort. Die findet in Uvalde statt, das ist eine kleine Stadt in Texas.
Die findet auch in Buffalo. Auch in Buffalo findet die
statt. Ja, in Buffalo ist einer gekommen. Ein weisser Nationalist hat 10 Schwarze aus rassistischen Gründen
abgeschossen. Ja. Okay, in demokratisch beherrschtem New York State.
Ja gut, aber das ist unbelehrbar. Nein, ehrlich. Manchmal muss ich sagen, ich finde dich ein intelligenter, interessanter Mensch. Aber in gewissen Bereichen kann ich nicht nachvollziehen, was du jetzt sagst.
Ja,
oder?
Ich weiss,
aber
dass
gerade
da, was
jetzt
du
bei der
sagst, nachvollziehbar
ja, ist. Gut. Aber wieso Amerika das Problem hat, alle anderen Länder der Welt haben es nicht, weil die dort eben andere Waffen gesetzt haben. Also gut. Ich glaube, da werden wir uns nicht mehr nehmen. Nochmal, am Mittwoch also unser Talkradio zum Thema Lehrer, Schule, Krise in der Zürcher Schule. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei sind oder sich vielleicht sogar einschalten in die Sendung. Jetzt noch einen schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Auto Zürich West, dein Ansprechpartner in Schlieren mit über...
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.